Ist das nicht schön, liebe Freunde? Die Philadelphia Eagles stehen im Super Bowl. Mein Team, wo ich ja auch vor ein paar Wochen im Stadion war. AJ Brown Trikot habe ich schon zu Hause, werde ich dann mir genüsslich anziehen in 2 Wochen.
Ist das Football, oder?
Ja, gegen die Chiefs leider, aber da kann man ja jetzt sagen.
Wieso dass, leider?
Ja, die Chiefs, die mag man jetzt nicht mehr, das ist einfach so.
Weil die zu oft gewinnen?
Und weil sie unfair agiert haben vor ein paar Wochen, aber mehr dazu in unserem 4:3 Football Podcast. Aber ich
aber man
einfach
muss eigentlich sagen,
gewinnen.
Lieber Strassi, wenn ich da immer dazwischen gehen darf, ich finde es eine Tragödie für die Bills. Und Allen, also dass sie immer wieder an denen scheitern, also das finde ich eine kleine sportliche Tragödie, muss ich sagen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe es ihnen auch total gegönnt, aber es sollte mal wieder nicht sein. Die Chiefs können Historisches erreichen. Noch nie hat ein Team 3-mal in Folge den Super Bowl gewonnen.
Yannick und ich sind ja aus der Fraktion sauer, weil wegen Football nur 50 Minuten Dschungel kam am Sonntagabend.
Es ist auch eine sportliche Tragödie, wie Sam Dillon sich in der Dschungelprüfung präsentiert. Aber
immer 0 Sterne.
Bislang, ja.
Veggie, was sagst du zum Dschungel?
Ich gucke sonst alles rauf und runter von einem meiner Heimatsender, aber den Dschungel habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor 18 Jahren geguckt. Das ist überhaupt gar nicht mein Programm. Ich weiß, Yannick wird mich jetzt mit einem Tadel versehen, aber kann ich mich einfach nicht für begeistern.
Ich weiß noch, wie einst Costa Cordalis mit der Gitarre in der Hand, glaube ich, oder ohne Gitarre, ich weiß es gar nicht, ist er über die Brücke gegangen und hat dann Tanz den Jungle Beat, eins nach vorn, eins zurück, Jungle Beat, und das hat er mitgetanzt. Und deswegen war dieser Weg vom Camp rein zu Sonja Zietlow, wo er dann die Krone bekommen hat, ungefähr eine Stunde lang.
Gott hab ihn selig. Lied,
Gott hab ihn selig, ja, das war ein TV-History-Moment.
War das Luxusartikel, die Gitarre, oder hat er die danach?
Ich frage mich gerade, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Gitarre, aber ich glaube, es war eine Gitarre, ich weiß es
oder
nicht.
Oder eine Tuba.
Er hatte ein Saxophon mit.
Einen Kontrabass.
Ja. So, das war es jetzt aber außerhalb der dritten Liga. Oder? Vielleicht.
Weiß man nicht.
Veggie war auf der Streif, vielleicht kommt später noch was zu dem Thema, aber ansonsten
wird es auf jeden Fall die steilste Folge aller Zeiten.
Und die schönste.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Folge 63 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Du machst so große Augen, sind wir schon mal 64? Ne, 63 stimmt, oder?
63, ja.
63. Nee, ich mache so große Augen, weil ich einfach mir immer denke, wie schnell das geht. Ja, 63. Wir kommen bald ins Rentenalter.
Wir sind wieder mal live in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Ein Mann ist heute aber zugeschaltet. Er ist der Mann, den wir gerne mal im Dschungelcamp sehen würden. Er macht das Lagerfeuer zur Mixed Zone. Bezahlt wird er dann mit der Wendler-Pauschale. Fermentierte Eier. Wir brauchen fermentierte Eier. Thomas Wagner.
Okay, jetzt komme ich doch in den Dschungel.
Heute zugeschaltet aus München oder Hamburg? Ne, München.
München, heute aus München.
Der nächste ist ein Mann wie ein Baumhaus. Er ist unser Star, holt ihn bloß nicht hier raus. Unser Luxusartikel aus dem Aufregenwald. Christian Straßburger.
Servus.
Und dann haben wir noch unseren Dr. Bob, die Schutzbrille von 4:3. Holt immer 12 von 10 möglichen Sternen.
Oh.
Yannick Barkic.
Oh, danke, wunderschönen guten Morgen.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Die dritte Liga ist ja im Prinzip auch wie ein Dschungelcamp. Ne? Es ist eine Essensprüfung in dieser Saison. Also eine, ne?
Ja.
Versteht ihr nicht.
Doch, viele Spiele von Rot-Weiß war auch wie so eine Ekelprüfung. Ne?
Ja gut, aber jetzt am vergangenen Wochenende natürlich nicht. Darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Wir beginnen aber, da wir nachher einen Gast erwarten, beginnen mit dem Spitzenspiel. Cottbus und Dresden trennen sich 1:1. Energie bleibt Spitzenreiter. Für die, die es nicht gesehen haben, das 1:0 für Dresden durch Kutschke in der 60. und dann kam die 86.
Jetzt kommt Timmy Thiele, ein Fußballgott. Jetzt ist er wieder auf dem Rasen dabei. Bronchitis überwunden. Flanke kommt, da ist Thiele. Thiele! Zum Ausgleich!
Absoluter Gänsehautmoment.
Natürlich Timmy Thiele.
So unfassbar laut.
Wie er den setzt. Schreiber ohne Chance. 11. Saisontor.
Weil er dieses Selbstverständnis hat und diese Überzeugung.
Es ist unglaublich, der Zuspruch, der mir hier entgegengeht. Ich gebe mein Bestes, um das zurückzugeben.
Fußball ist völlig bekloppt.
Ja, das heißt, der Mann des Tages ist Timmy
Thiele!
Willkommen im Jahr 2025. Erster Einsatz für ihn und direkt mal so ein wichtiges Tor. Besser kannst du nicht starten.
Nee, also ich muss sagen, und das wurde ja auch öfter gefragt, wie läuft das mit Cottbus, wie geht's weiter mit Energie, können Sie das, was Sie da in der Hinrunde gezeigt haben, dann auch in die Rückrunde retten? Und ich muss einfach sagen, jetzt ist Schluss. Also ganz ehrlich, jetzt ist Cottbus mittendrin. Also die hätten dieses Spiel auch gewinnen müssen, das sagen die Dresdner ja auch. Kutschke im Interview, meiner Meinung nach macht er das richtig cool auch, dass er das zugibt. Wir wurden hier vor allen Dingen in den letzten Viertel 15 Minuten mehr oder weniger an die Wand gespielt. Cottbus ist bereit. Cottbus ist für alles bereit. Es ist alles möglich. Es funktioniert auch alles. Thiele 8 Wochen weg, kommt rein, trifft. Es passt sowohl, was Romantik angeht, Leistung. Das ist aufstiegsreif.
Man muss vor allen Dingen auch sagen, bei Timmy Thiele finde ich erstaunlich, der war ja früher gar nicht so dieser Goalgetter, weil der so viel fürs Team gearbeitet hat, dass man immer das Gefühl hatte, dem fehlt dann der letzte Funken Konzentration, weil der sich so aufgerieben hat. Jetzt wird der so im Alter so ein richtig cooler Vollstrecker. Im Alter, ihr wisst, was ich meine. Und der hatte ja nicht nur eine Bronchitis, sondern der hatte ja eine schwere Lungenentzündung und alles noch. Und dann kommt der da rein und stellt einfach dieses Ding. Und es ist nur ein Punkt, für den sich Dresden glücklich schätzen kann. Aber es ist natürlich echt ein Punkt für die Emotionen, fürs Herz und auch für diese Überzeugung, dass man Spiele spät noch drehen kann.
Ich finde vor allem die Art und Weise ist ja so ein Statement an die Liga. Wenn man jetzt mal, ich sag mal, FCS ausklammert, ist Cottbus schon so das stärkste Team der Liga aktuell, steht völlig zu Recht da oben. Also so ein Punkto Mentalität, Intensität, das, was auch Wollitz immer so sagt, das bringen sie total mit. Leidenschaft. Stand jetzt würde man ja schon sagen, das geht einfach gut am Ende der Saison, die steigen auf. Aber ich will davor warnen, weil wir wissen ja alle, wie es letztes Jahr ist in der Crunch-Time. Bei Jan Regensburg haben wir es gesehen, da haben wir auch lange gesagt, ja, die ziehen das durch und so. Und dann gab es diese Spiele in Freiburg und in Köln, wo du gemerkt hast, so, da ist die pure Angst. Und dann ziehen sie es aber einfach nicht mehr so. Also Stand jetzt, alles super, vollkommen verdient da oben. Ich freue mich total auf Freitag, die Rückkehr von Timmy Thiele an den alten Tivoli oder an den neuen Tivoli ja dann, da wo alles begonnen hat einmal für ihn.
Du meinst die Rückkehr von Timmy nach Aachen. Aber wir müssen natürlich erstmal noch festhalten, das haben wir letzte Woche gelernt, dass sie ja erstmal noch im Abstiegskampf sich befinden, nur noch 5 Punkte für den Klassenerhalt brauchen. Erst dann reden wir über mehr, ne?
Ja, fürs Protokoll. Ja, aber ich frage euch jetzt einfach mal, glaubt ihr, gibt es irgendeinen Ansatz, außer jetzt, dass man sich vielleicht auf letzte Saison und Jan Regensburg bezieht, wo ihr das Gefühl bekommt, die brechen jetzt nochmal ein. Das ist eine Mannschaft, die jetzt 3-4 Mal in Folge verliert oder so. Das habe ich ja auch, darauf habe ich auch gewartet. Ja, kommt sowas, ist so eine Phase möglich. Aber die wirken für mich so stabil, das halte ich für nicht mehr möglich, Veggie. Was sagst du?
Zu sagen, ich halte es für nicht mehr möglich, halte ich meinen Sohn für fast ein bisschen zu absolut, weil es kann dir immer mal was passieren. Großes Verletzungspech, verlierst 2 Spiele unglücklich, plötzlich läuft diese Schieflage, die Fans träumen von der 2. Liga und da wird es nur Platz 5, du weißt, was ich meine. Das kann es alles geben, aber es spricht ganz, ganz wenig dafür, da bin ich bei dir. Weil es stimmt Form, es stimmt Umfeld, es stimmt Mentalität und es stimmt vor allen Dingen, in der Winterpause hattest du ja auch vielleicht genug Zeit, dir komische, unsittliche Gedanken über die 2. Liga zu machen und das nicht auf den Platz zu bringen. Du kommst raus mit 4 Punkten, du spielst Dynamo Dresden in der 2. Hälfte wirklich an die Wand. Also es spricht sehr, sehr viel dafür, dass die Energie bis zum Schluss oben bleibt und dass wir im nächsten Jahr 2. Liga-Fußball in der Lausitz sehen.
Und jetzt habe ich ja auch gehört, jetzt gibt es noch Verstärkung. Mario Basler, ja, wird sowas wie Stadionbotschafter. Also er hat sich jetzt wohl öfter mit Pele Wollitz getroffen, war ja auch bei diesem Hallenturnier, als ihm da irgendwas in die Hüfte geschossen ist und er da rausgetragen werden musste. Es geht darum, dass er mit seiner, ich weiß gar nicht was, Bekanntheit,
Erfahrung,
Expertise als ein Mann, der offensichtlich viele Stadien schon gebaut hat, soll er dafür sorgen, dass diese angeknackste Fußballarena, die natürlich voller Historie riecht, dann doch auch wieder zukunftstauglich gemacht wird.
Aber das ist doch geil, dass solche Namen, also ich bin jetzt kein großer Mario Basler-Fan, gebe ich zu, aber dass solche Namen, die ja die Bundesliga einst mal geprägt haben, wir haben ja letzte Woche auch über den FC Hollywood gesprochen, dass die jetzt so im Rahmen der 3. Liga auch wieder auftauchen, finde ich super. Also deswegen, ich bin auch ein großer Fan von Pele Wollitz, freue mich jedes Mal über Interviews mit ihm. Übrigens am Wochenende, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe es Tobi direkt geschickt, Wollitz trägt ja wie alle seine Spieler auch Pulsuhren anscheinend, beziehungsweise die Spieler haben ja immer diese Gurte an, aber Wollitz selber trägt auch eine Pulsuhr, man sieht es im Interview, Puls 85 85 nach dem Spiel, Puls 85, Veggie, Ruhepuls oder Würdest du sagen, es ist ein bisschen zu hoch?
Ich würde sagen, da ich ein Sportlerz habe, habe ich auch über 70. Ich dachte eigentlich, Pele Wollitz hat beim Spiel immer 115. Ich erinnere mich nur gerade an die BHs, die Strassi am Freitag in der Kabine von Viktoria Köln gefunden hat, bei seinem wunderbaren Aufsager. Also 85 halte ich für bei Pele Wollitz noch für erstaunlich wenig. Übrigens, die beiden Kloppen haben sich beim Kaffeetrinken in Osnabrück getroffen, denn Basler wohnt ja in Osnabrück.
Ja, und er hat den mit irgendjemandem anderen haben die den Wollitz in Cottbus besucht. Irgendein, ja. War es Darius Wosch? Ich weiß nicht, irgendein anderer, eine andere Legende war
noch
dabei.
So ein Name.
Ah, ja.
Die Zaubermaus.
Ja, Cottbus. Cottbus ist wieder sexy. Cottbus kommt. Ich sag's euch, ich lege mich nicht fest, aber Cottbus wird nicht...
Cottbus durch.
Nein, Cottbus wird unter den Top 3 bleiben. Ich glaube, das wird passieren.
Ja, und wenn wir über Cottbus sprechen, müssen wir natürlich auch über Dynamo Dresden sprechen, die jetzt in diesem Jahr noch nicht gewonnen haben, trotzdem natürlich noch oben mitmischen, aber ja, so richtig zufriedenstellen war das nicht.
Ich fand vor allen Dingen die Aussage von Thomas Stamm erstaunlich nach dem Spiel, der sagt, wir waren nicht körperlich, nicht frisch, wir waren einfach nicht bereit für diese Schlussphase. Ich schätze das an Thomas Stamm, dass er Dinge einfach direkt benennt, aber da frage ich mich, woran liegt das jetzt? Körperlich kann das ja nach einer Vorbereitung nicht sein in S2 Spielen. Und wenn du im Kopf nicht frisch oder nicht da bist, in so einem Spiel, das eine ganze Region elektrisiert, das ist dann schon eigentlich ein Alarmsignal, vor allen Dingen nach den Erfahrungen des letzten Jahres. Und ich glaube, Dynamo, das haben wir auch alle betont, kann froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, er ist ehrlich. Und ich glaube, es ist dann wieder vielleicht so die Angst vor diesem Kopfproblem, was die Dresdner offensichtlich haben. Das haben sie in der Vergangenheit gezeigt. Sie haben wieder die Angst, dass sie alles verspielen, alles verlieren. Die Mannschaft ist weiterhin gespickt mit großer Qualität. Wir haben es immer so ein bisschen lustig als absoluter Top-Favorit. Aber sie haben ja an den richtigen Stellschrauben gedreht für diese Saison. Ich will jetzt auch noch nicht irgendwie so ein Untergangsszenario da an die Wand skizzieren. So weit sind wir noch lange nicht. Aber man sieht während den Anfängen und vielleicht ist das so ein Warnsignal von Thomas Stamm, der seiner Mannschaft mitgibt, Freunde, das kann es natürlich nicht sein.
Und wie auf Stichwort haben wir dann einen hochinteressanten Gast zu dem Thema. Der Torwart von Dynamo Dresden ist zugeschaltet. Tim Schreiber ist in der Leitung. Hallo Tim, wir grüßen
hi,
dich.
Servus, hi.
Ja, man merkt es ja an.
Der freut sich.
Da gab es schon mal Montage, da war die Laune schon mal besser heute. Ne? Bist du noch ein bisschen ernüchtert, deprimiert durch das 1:1 am Wochenende?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ernüchtern war es jetzt nicht. Es ist trotzdem ein Punktgewinn jetzt gewesen. Jetzt komplett zufrieden bin ich natürlich nicht. Ich denke, da war trotzdem mehr drin, auch wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt auf unserer Seite war. Aber ja, nach einem Unentschieden kann man sich trotzdem ein Stück weit freuen.
Wie habt ihr das denn für euch vielleicht schon, ihr habt ja sicherlich gesprochen, analysiert? Also du sagst jetzt Punktgewinn, nach dem Spiel hat Kutschke ja auch gesagt, letzte Viertelstunde vor allen Dingen, hätte es auch sein können, dass die Cottbusser das Ding ziehen. Du hast sensationell gehalten, vor allen Dingen erster Hälfte und hast damit diesen Punktgewinn klar gemacht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass da auch ein Stück weit Enttäuschung mit dabei war, dass es am Ende so ausgegangen ist, nicht ergebnistechnisch, sondern leistungstechnisch vielleicht.
Ja, wir haben uns ein paar Dinge einfach angeschaut, die haben wir ja auch besprochen. Perfekt war das Spiel jetzt nicht von uns. Waren, denke ich mal, einige Dinge drin, die wir eben halt auch intern angesprochen haben. Aber ja, ist natürlich klar, wenn du so spät eben halt dann den Ausgleichstreffer bekommst, ist es dann ein Stück weit immer so ein verlorenes Unentschieden vom Gefühl her. Aber ja, wenn man die ganzen Chancen und so nimmt, die Cottbus hatte, können wir uns auch nicht beschweren, dass es dann am Ende 1:1 steht.
Nochmal fürs Protokoll, das war der Ausgleichstreffer von Timmy. Da konntest du zumindest nichts machen, ne? Da, also alles andere hast du ja wegpariert, aber bei dem Treffer war nichts zu machen.
Ja, war natürlich sehr glücklich für ihn eben halt auch, aber er gehört auch ab und zu mal mit dazu, muss man dann auch mal schlucken sowas. Es ist halt Fluch und Segen eines Torhüters, manchmal ist man Held und manchmal fliegt dann auch mal so einer rein.
Tim, eine Frage zur Aussage eures Trainers, der gesagt hat, waren wir so frisch, wie wir sein sollten? Wir haben gerade ein bisschen spekuliert, kann sich ja eigentlich nicht auf den körperlichen Zustand beziehen. Ist es der Kopf, dass man spürt, was für eine Erwartung, was für ein Druck da ist? Denn eigentlich mit einer Einzelführung bei Energie Cottbus müssen ja eigentlich alle Sensoren in der Schlussphase an sein bei so einem brisanten Derby.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt von meiner Sicht aus sprechen. Also bei mir war es so, dass ich ein bisschen so Probleme hatte, so umzustellen, so von Kunstrasen jetzt auf Rasen. Wir hatten jetzt die ganze Woche lang auf Kunstrasen trainiert. Das ist eben halt dann auch die Jahreszeit, ist dann auch ein Stück schwierig. Da muss man sich als Spieler anpassen. Das kann ich, denke ich mal, gut. Trotzdem, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt zu viel Druck verspüren oder sonst wie. Wir sind Spieler von Dynamo Dresden, das gehört hier mit dazu. Wenn du jetzt, sage ich das mal, nicht mit dem Druck umgehen kannst, da bist du halt einfach kein Spieler, der zu diesem Verein passt. Also von daher denke ich jetzt nicht, dass es daran lag. Es ist halt dann auch einfach dem oder dessen geschuldet, dass es eben jetzt derzeit auch einfach ein bisschen schwierig ist, sich einzustellen auf die Plätze etc. Da kann es auch sein, dass es einfach daran lag.
Jetzt habt ihr nur einen Punkt gesammelt aus den ersten zwei Spielen 2025. Wir haben das letzte Woche schon thematisiert, dass Dresden komischerweise immer ein Problem hat, so ins Jahr reinzukommen. Wie nehmt ihr gerade die Situation oben im Aufstiegskampf wahr, weil ja alle anderen gefühlt auch wirklich richtig ins Punkten kommen, siehe Cottbus, siehe auch Saarbrücken zum Beispiel, dein Ex-Verein?
Ja, ist auf jeden Fall kuschelig jetzt oben. ich denke jetzt als Außenstehender ist es extrem spannend. Klar, aus dem ersten zwei Spielen haben wir jetzt nur einen Punkt geholt. Trotzdem, denke ich mal jetzt nicht, dass wir jetzt uns da jetzt richtig reinfressen sollten. Also es geht weiter jetzt. Nächstes Wochenende dann das nächste Derby. Also von daher, wir haben ja auch noch ein paar Spiele, die auf uns zukommen. Also der Fokus sollte jetzt eben halt auf die nächsten Spiele sein.
Das glaube ich auch. Nur was ich mich frage, ist das bei euch schon Thema, vielleicht auch schon im Vorhinein, dass ihr darüber gesprochen habt, wir dürfen jetzt nicht wie in der Vergangenheit uns zu viel Gedanken machen, wir wollen jetzt nicht schon wieder in dieses Kopfproblem reinkommen, dass wir irgendwas verspielen, wie es vor allen Dingen ja letzte Saison so war. Merkt man da irgendeine Angst, die da umgreift, vielleicht auch gar nicht von der Mannschaft aus, sondern dass auch die Fans einen da schon in diese Hinsicht einnorden?
Also ich spüre es nicht. Ich weiß auch nicht, was da letzte Saison eben halt dann vorgefallen ist oder sonst wie. Also klar, wahrscheinlich haben einige Fans eben halt diese Angst, aber am Ende kann ich nur sprechen, wie das Gefühl hier intern ist. Und da ist alles normal. Ist trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass wir nur einen Punkt jetzt bisher holen konnten, aber jetzt irgendwie eine Angst oder sonst wie, das spüre ich jetzt persönlich jetzt nicht. Und ich denke auch in der ganzen Mannschaft geht das überhaupt nicht um.
Was erwartest du jetzt von dir und deinen Kollegen für dieses von dir gerade angesprochene Duell gegen Aue? Ich hab das Hinspiel live gesehen und das war schon teilweise, also habe ich jetzt nicht mit erwartet. Aue hat 2-0 gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt mit der Gemengelage, eigenes Publikum zu Hause in diesem Stadion, ich gehe mal davon aus, ausverkauft. Erwartest du da ein anderes Gesicht als gegen Cottbus?
Ja, es wird auf jeden Fall ein hitziges Spiel werden. Ich denke, ich persönlich finde solche Spiele immer am geilsten, wenn es dann ausverkauft ist, wenn so eine Derby-Stimmung dann eben halt auch jetzt so in den nächsten Tagen dann einfach kommt. Aber ja klar, wir müssen halt schon einige Dinge jetzt noch verbessern. Wir müssen es, denke ich mal, auch ein bisschen mehr annehmen jetzt als gegen Energie Cottbus. Ich denke, da war auf jeden Fall ein Stück weit auch mehr drin, so von der Intensität etc., aber das haben wir auch alles angesprochen und ich denke, jetzt ein komplett anderes Gesicht müssen wir jetzt nicht zeigen, aber ja, einige Dinge gehen natürlich dann auf jeden Fall besser.
Timo, auf wen guckst du besonders im Aufstiegsrennen? Wir haben gerade über deinen Ex-Verein Saarbrücken gesprochen, Cottbus hast du jetzt hautnah erlebt. Wer sind die Mannschaften, die mit euch um den Aufstieg ringen?
Ja, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Also ich persönlich schaue nur auf unsere Leistung, auf unsere auf unsere Ergebnisse dann und wer dann am Ende mit oben bei uns steht, das wird man dann sehen. Am Ende müssen wir unsere Hausaufgaben dann noch erstmal machen, damit wir dann auch oben bleiben.
Aber du hast ja beim FCS gespielt. Nimmst du da noch irgendwie die besonders wahr? Ich meine, die sind jetzt 13 Spiele in Folge ungeschlagen. Die haben große Qualität. Gibt es da noch einen Bezug zu dem Verein oder hast du da auch alle Zelte abgebrochen?
Nee, auf jeden Fall ist der Bezug noch da. Also ich kenne ja auch viele noch in Saarbrücken und es ist mir jetzt, sag ich jetzt mal, schaue ich dann auch ab und zu mal so, wie hat der FC gespielt, aber es ist dann trotzdem so, ich bin jetzt hier in Dresden, ich bin Spieler von Dynamo und ja, ein Stück weit würd's mich dann auch freuen, wenn die ihre Ziele dann auch erreichen könnten, aber am Ende will ich persönlich auch meine Ziele erreichen, wollen wir als Mannschaft auch unsere Ziele erreichen und dann wird man eben halt dann sehen, wie es am Ende dann steht.
Das Ziel ist ja, denke ich, auch klar. Alles andere als der Aufstieg ist irgendwie gefühlt nicht mehr verhandelbar in Dresden. Jetzt bist du ja zurück in deiner Heimat quasi. Für dich hat es möglicherweise ja nochmal eine viel größere Bedeutung, jetzt dieses Ziel auch zu erreichen. Wie merkst du das jetzt auch wirklich im Umfeld und bei den Fans, wie groß die Sehnsucht ist, endlich dieses Ziel auch zu schaffen und dann den Schritt in die nächste Liga zu gehen?
Ja, es ist ein Stück weit schon so, dass wir ja auf jeden Fall die Ambition hätten. Am Ende ist es jetzt auch schon lange her, dass der Verein in der zweiten Liga gespielt hat. Ist natürlich eben halt schon so, dass ist meine persönliche Meinung jetzt, dass der Verein einfach nicht in die dritte Liga gehört. Rein auch von der Wucht her, von den Fans, von der Infrastruktur her, ist es auf jeden Fall ein Verein, der mehr verdient hätte. Und ja, so mein Umfeld, meine Familie kommt hier auch aus Dresden, so alle in meiner Familie sind auch schwarz-gelb geprägt und ja, natürlich kommt das dann auch ein Stück weit an mich heran und ich würde es mir natürlich auch wünschen, wenn wir unsere Ziele erreichen könnten, aber wird schon in irgendeiner Weise zu sagen, irgendwie vom Aufstieg zu sprechen oder sonst wie, ist jetzt auch noch ein Stück weit zu früh. Wir müssen erstmal von Spiel zu Spiel schauen, unsere Hausaufgaben machen und am Ende wird man dann sehen, wo wir dann stehen.
Du hast gerade vielleicht zum Abschluss noch zu dir persönlich das Wort Ambitionen benutzt. Die hast du natürlich auch für deine persönliche Karriere. Einer deiner Trainer zum Beispiel war der Bundestrainer Julian Nagelsmann in Leipzig, der jetzt bis 28 verlängert hat. Ist das so ein Ziel, noch einmal unter Nagelsmann zu trainieren, zum Beispiel in der Nationalmannschaft?
Es ist natürlich ein Ziel, ne? Also ich stecke meine Ziele natürlich immer sehr, sehr hoch. Da spreche ich persönlich immer so von Überzielen. Aber ich bin jetzt Spieler hier von Dynamo Dresden. Ich habe meine kurzfristigen Ziele und meine mittelfristigen Ziele und darauf kommt es erstmal an. Und ja, dann wird man vielleicht in 4, 5 Jahren sehen, wofür es dann vielleicht reicht. Und ja, aber jetzt in irgendeiner Weise jetzt zu sagen, dass ich nochmal Nationalspieler werden könnte, das ja, wäre zu früh einfach, das auszusprechen.
Außerdem ist Tim Schreiber ja eh schon im Deutschen Fußballmuseum verewigt mit seinen Handschuhen aus dem Pokalspiel gegen die Bayern damals. Mehr kann man ja gar nicht erreichen.
Richtig. Kann's aufhören.
Nee. Ja, es ist auf jeden Fall schön sowas, aber ich bin, also das habe ich auch letztes Jahr öfter gesagt, es klingt immer so nach Karriereende, wenn man irgendwie Handschuhe oder so im Museum hat, aber ein Stück weit ja, interessiert mich das dann am Ende nicht, weil ich habe dann auch noch mal ein paar mehr Ziele.
Aber wie ist denn das eigentlich? Kriegst du die irgendwann zurück? Ist das nur eine Leihgabe oder ist dir das eigentlich wirklich total egal?
Ja, egal ist es mir nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Das Fußballmuseum hat mich da auch schon mal eingeladen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, da mal hinzugehen. Aber ich werde die Chance auf jeden Fall irgendwann mal nutzen, mir die Dinger auf jeden Fall mal anschauen. Aber zurückholen würde sie mir jetzt nicht.
Ich will noch einmal den Blick auf das Derby werfen am kommenden Wochenende. Wir wissen ja von dir, dass du eine besondere Vorbereitung hast für diese Spiele. Du hast ja unter anderem dieses Buch, wo viele Stürmer drin sind, wo die Bewegungsabläufe bzw. die Abschlussqualität eines jeden Stürmers drin sind. Jetzt triffst du ja wahrscheinlich auf Marcel Beer am kommenden Wochenende, ja auch ein Spieler, der unendlich viele Tore geschossen hat in der dritten Liga. Kannst du uns ein bisschen was verraten, was dazu, was bei ihm auf seiner Seite steht? Er hört das hier nicht.
Verraten, also es ist natürlich so, dass ich mir sehr, sehr viele Notizen mache, so vor jedem Spiel. Am Ende hilft es mir, es ist eine Hilfestellung. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich zu sehr vertiefe dann in die ganzen Dinge. Ich schaue mir die Szenen einfach von den Stürmern an und schaue, was sind so Bewegungsabläufe von denen. Aber am Ende ist es halt im Spiel auch immer Instinkt. Aber ja, ich denke, jetzt gegen Cottbus hat man auch ein Stück weit gesehen, dass es mir am Ende auch ein bisschen hilft, dann diese Aktion einfach zu klären.
Dieses Buch müsste eigentlich ins Fußballmuseum. Wir bedanken uns recht herzlich bei Tim Schreiber. Vielen Dank für deine Zeit am Montagmorgen. Und ja, dann wünschen wir euch alles Gute für den Rest der Saison, dass ihr das erreicht, was ihr euch wünscht. Vielen Dank, Tim.
Und viel Erfolg.
Mir gerne, danke schön.
Gegen den Schacht, wie man so schön sagt in Dresden.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Dann lass uns doch mal auf die anderen Teams noch gucken, die oben im Aufstiegsrennen ja durchaus noch aussichtsreich mit dabei sind. Saarbrücken haben wir schon angerissen, siegt spektakulär 4-3 in Sandhausen. Der FCS ist ja schon noch das formstärkste Team, 13 Spiele ungeschlagen, ein Punkt hinter Dresden. Dann haben wir 3 Punkte hinter Saarbrücken. Viktoria Köln mit dem 5. Sieg in Folge, das ist Vereinsrekord und das ist einfach nur Wahnsinn, was da passiert. Das haben wir letzte Woche ja auch schon angesprochen. Ein Punkt hinter Köln sind dann 2 Teams, einmal Ingolstadt, die Unterhaching geschlagen haben und Arminia Bielefeld. Bielefeld nach 4-mal ohne Sieg in der Liga mit dem 4-0 in Dortmund und da war unser Kollege Pippo Konrad, der uns mal erzählt hat, wie das war für die Arminia.
Ich grüße euch in die hoffentlich warmen Straßburger Studios hier aus dem Schatten des Westfalenstadion, Stadion Rote Erde. Ich beobachte gerade 3500 Arminia-Fans. Die sind hier an dem Sonntagabend alle nach Dortmund gepilgert, haben vor dem Anpfiff sogar ein Feuerwerk hier abgefackelt. War schön anzusehen und die Mannschaft hat dann nachgelegt. Endlich mal kniert Fußball so, wie er ihn sich vorstellt. Kompakt hinten, klar, Dortmund kannst du auch nicht komplett wegverteidigen. Und dann schnurstracks schnell nach vorne, auch unter Mithilfe der Dortmunder Defensive. Aber es hatte schon ein System, das hatte die Idee. Ulrikes als wuchtiger Neuner vorne, der immer wieder Bälle festgemacht hat. In der Zeit sind dann Sarenrin, Basé und Young steil gegangen. Woll, der immer wieder aus dem Mittelfeld nachgerückt ist, gedoppelpackt hat. Das war schon viel von der Idee kniert. Und wenn die alle so greifen, dann ist auch für mich ein Joel Grudowski fast schon überflüssig. Klar, der kennt Kniert aus Verl, der spielt den intensiven Kniert-Fußball, aber der behebt für mich das grundsätzliche Problem nicht. Und das ist eher dieses Ding, dass die einen ausgewiesenen Torjäger brauchen. Und Grudowski, klar, der hat vergangene Saison eine Menge getroffen, aber der ist auch eigentlich eher dieser Pressing-Stürmer, dieser anlaufende Stürmer, der trifft jetzt auch nicht regelmäßig. Also warum nicht aufs Personal vertrauen? Ist vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Ein Kania, den kannst du noch von der Bank bringen. Der hat 6 Treffer in der Hinrunde erzielt. Wenn die so auftreten wie hier, dann werden die da oben nochmal anklopfen. Grüße.
Grüße aus der Gerüchteküche von
Wahnsinn.
Pippo Konrad.
Pippo.
Ja, er spricht das Thema an, dass Grudowski kommt oder kommen soll aus Münster nach Bielefeld. Er hält es nicht für nötig. Also, die haben ja jetzt auch erst einen geholt, ne, mit Ulrikes. In der baugleichen Spieler eigentlich.
Aber man muss bei der Personalie Grudowski schon sagen, da siehst du mal wirklich, wie schnelllebig der Fußball ist. Der ist jetzt vor einem Jahr, hat er begonnen durchzustarten. In der Vorrunde hat er viele Fahrkarten geschossen in Münster, dann war er der Aufstiegsheld. Und jetzt spielt er kaum noch eine Rolle, will weg. Das ist wahnsinnig schnell, das geht. Und ich sage ganz klar, wenn du den Grudowski kriegen kannst, zu erschwinglichen Konditionen, musst du ihn meiner Meinung nach nehmen. Die Offensive von Arminia Bielefeld ist über eine gesamte Saison noch nicht zweitligareif. Ich glaube, daran wird es scheitern. Ich bleibe bei meinen Dingen. Aber du bräuchtest eigentlich, finde ich, auch noch was auf der 10. Aber wer kann das alles sich leisten? Das war auf jeden Fall gestern ein Statement von Bielefeld.
Ich habe gestern auch gehört, Münster hat ja gespielt. Grudowski hätte spielen können, war aber gar nicht im Kader. Das heißt, der wechselt auf jeden Fall. Die Frage ist, wer bekommt ihn? Und wenn Bielefeld die Chance hat, dann müssen sie den abgreifen. Also das wäre ja grotesk.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir gestern ein paar Gedanken gemacht zu diesen ganzen Stürmer-Transfer-Gedönse. Und es ist ein bisschen wie bei Love Island. Weil jeder flirtet irgendwie mit jedem. Ich glaube, es ist relativ klar, dass Grudowski wahrscheinlich nach Bielefeld geht, weil A, Bielefeld hat das Geld durch den DFB-Pokal, die müssen Ablöse zahlen, ehemaliger Trainer Kniert, die haben den gleichen Berater. Man hat gestern, ich habe auch mit Pippo noch gesprochen, er hat schon so gesagt, so, da hat man schon rausgehört aus den Gesprächen, da wird wohl was passieren unter der Woche.
Ja, und er möchte gerne, beziehungsweise seine Familie möchte gerne auch in der Region bleiben, möchte jetzt auf gar keinen Fall das Bundesland wechseln und das wäre natürlich, Bielefeld ist ja um die Ecke
dann. Ja. Ja, und dann diese ganzen weiteren Namen, dass auf einmal jetzt Hopsch in Essen gehandelt wird, dass ein Dominik Baumann nur noch in Sandhausen auf der Bank sitzt, dass der wahrscheinlich auch noch wechselt, das ist so wahnsinnig. Weiß ich nicht, André Becker wird wahrscheinlich dann auch gehen, wenn Grudowski kommt, das ist so ein richtiges Karussell. Also ich glaube, wir können uns nächste Woche auf ganz, ganz viele Ja, neue Gesichter bei neuen Vereinen, Freunde.
Vor allen Dingen Rot-Weiß Essen wird, glaube ich, nochmal zuschlagen. Ich habe dann einen Bericht gelesen von 8 möglichen Spielern, die sie auf dem, also sie holen nicht 8, aber 8, wo sie durchaus Interesse haben können, unter anderem auch an Krodowski. Mal gucken, wo die alle hinwechseln, aber gestern hat die 11, die da war oder da ist noch bei der Arminia, gewonnen. Es war gestern ja sowieso ein verrückter Spieltag, was die Tore angeht, ja, also da, bei dem Spiel schießt Korbos und Lotka, ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger war.
Mané,
die haben gedacht, so, der andere klärt das und auf einmal rutscht er da durch die Hosenträger rein ins Tor. Das war dann natürlich unglücklich, gut für die Arminia. 4-0, das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Es wird immer über diese stockende Offensive gesprochen. Da konnten sie sich gestern mal ein bisschen den Frust von der Seele schießen und sind einfach oben mit dabei. Ich bin aber jetzt auch, also Veggie, was du gesagt hast mit der Offensive über die Saison lang, haben sie jetzt noch nicht gezeigt, dass da zweite Liga am Ende rauskommt. Aber vielleicht geht ja jetzt der Hosenknopf auf.
Also ich bin ja sowieso pro Arminia diese Saison. Ich bleib bei meinem Take, die steigen auf. Bin dementsprechend auch froh gewesen, dass sie gestern Abend so ein Statement gesetzt haben, um einfach auch so meine These zu bestätigen. Trotzdem hat ja kein Neuner getroffen. Ich plädiere auch ganz stark dafür, dass man noch einen Krodowski holt. Wusste gar nicht, dass der schnellste Spieler in der zweiten Liga ist. 36, irgendwas km/h, war mir jetzt so gar nicht bewusst. Was ich vor allem gestern beeindruckend fand und auch schon am Samstag, ist diese Zahl der Auswärtsfahrer. Ne? 3.500 Bielefelder, die mit nach Dortmund fahren. Aber was Saarbrücken da in Sandhausen abgerissen hat, 4.300, also leck mich fetsch, würde Tobi sagen. Das hat ja schon so eine, das sind so die ersten Vorboten für den April, wenn es dann darum geht, wo es wirklich wichtig ist, ne, die wichtigen Auswärtsspiele. Ich weiß noch, letztes Jahr Münster dann in Köln, als sie dann so gefühlt den Aufstieg klar gemacht haben, da waren die auch mit 4.000, 5.000, 6.000 Fans da. Also ich habe die Befürchtung, Saarbrücken, das wird richtig geil. Das wird richtig geil.
Ja, was heißt Befürchtung? Also das ist ja eine, das ist ja was Positives. Und also 4-3, Sandhausen erstmal, da ist natürlich alles zu Ende, was Aufstieg angeht, falls da noch irgendwie was an Hoffnung da war.
Ja, was heißt Aufstieg angeht? Die haben 6 in Folge verloren.
Ja,
ich verstehe gar nicht, warum die überhaupt noch daran denken.
Da weiß ich, also weil die Ambition halt die war und weil die Geld haben und so weiter und so fort. Aber das hat sich dann jetzt auch erledigt. Saarbrücken immer wieder zurückgekommen, dann das 4-3, das macht ja auch was mit dir. Ich habe vorhin schon gesagt, 13 Spiele ohne Niederlage. Jetzt treffen ja auch noch die, die vorher so ein bisschen hinterher waren. Multhaub macht dieses Tor, das macht dann natürlich auch noch mal was emotional mit ihm. Dieser Kader ist, was Tiefe angeht, hochqualitativ, Ziel, kann da rotieren, wie er will. Er trifft immer die richtige Wahl.
Also im Winter war ja die große Frage, ob Saarbrücken noch einen Stürmer holt. Weil ja die Quote nicht gut ist von Brünker und von Patrick Schmidt. Jetzt haben sie 2 Spiele gehabt, 8 Tore geschossen, jeweils in den Spielen 4 unterschiedliche Torschützen. Ist das jetzt so ein Moment oder so eine Entwicklung, wo man dann sagen muss, okay, die Mannschaft zeigt uns, wir brauchen nichts mehr, wir kriegen es auch so hin? Oder lässt man da sich nicht blenden von solchen Entwicklungen und sagt, trotzdem, wir greifen da nochmal ein und holen uns vielleicht auch Krodowski, weil Saarbrücken hat auch die Kohle.
Also da bin ich jetzt vollkommen bei dir, dass ich mir auch die Frage stelle. Für mich braucht Saarbrücken für die Wahrscheinlichkeit, den Aufstieg zu schaffen, unbedingt noch einen zweiten Stürmer, der dir für eine Rückrunde zwischen 10 und 15 Toren garantiert. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also Saarbrücken ist sicherlich auch potent. Sie suchen schon so lange einen zweiten neben Brünker. Und wenn man sieht, was Rot-Weiß Essen da jetzt gerade an Kohle rausfeuert, dann muss man sagen, scheinen die Vereine natürlich auch, denen steht das Wasser bis zum Hals. Aber ich würde fast schon dringend erwarten, dass Saarbrücken noch was holt, obwohl ja Rüdiger Ziel eigentlich immer sagt, von der Ruhe getrieben, er vertraut seinem Kader.
Wobei jetzt waren es 8 Tore in den letzten beiden Spielen. Das scheint also dann doch ja irgendwie zu funktionieren und das ist ja immer ein schmaler Grat zwischen, du verstärkst den Kader, aber du bringst vielleicht auch unnötig Unruhe rein und das wissen die Verantwortlichen natürlich auch. Du gehst dann automatisch ein Risiko ein und wenn du so stehst wie Saarbrücken, hast du es ja laut der Tabelle erstmal nicht nötig, dich zu verstärken, aber klar, Fakt ist auch, dass sie nicht so viele Tore geschossen haben wie die Kontrahenten da oben an der Tabellenspitze. Und dann muss es eben passen. Vielleicht geht der Krodowski nach Saarbrücken. Ach ne, ist ein anderes Bundesland. Das geht schon mal nicht.
Ich glaube, mit ein paar Euros kann man auch das Saarland durchaus schön finden. Ne? Also ich finde das Saarland ja sowieso herrlich. Ich sage jetzt nicht wegen Leona, ja, wartet ihr drauf, sondern es ist einfach da.
Aber es geht doch um die Familie, weil ich glaube, seine Freundin, ja, ja, seine Lebensgefährtin ist doch schwanger von Podolski,
schwanger,
oder?
Genau, ja, ja. Ich glaube auch, dass er aber Herrgott, wenn jetzt der FC Bayern kommen würde, würde er sicherlich auch hingehen, oder?
Ich würde nie zum FC Bayern gehen.
Gut, Yannick.
Übrigens muss man auch noch Chapeau sagen an den SC Verl, oder? Also, was die für eine Punkteausbeute holen, einfach mal so ganz klamm heimlich mit da oben bei. Ich will jetzt gar keine Aufstiegsambitionen, aber ich sag mal 32 Punkte nach 21 Spielen, das ist auch sehr respektabel. Der FC Ingolstadt schmeckt auch wieder ran. Gröning, der jetzt schon bei der Hertha unterschrieben hat für die neue Saison, wie man hört. Ich weiß gar nicht, ist das...
Ist er weg oder was? Official? Ist durchgegangen bei mir.
Gröning geht wohl zur neuen Saison zu Hertha BSC.
Ach, zur neuen Saison.
Zur
okay.
neuen Saison. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er im Winter noch bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hertha da nochmal Ablöse zahlt oder so, aber der Wandervogel, er fliegt weiter. Das scheint dem FCI aber nichts zu machen. Da haben sie es wieder geschafft, Stabilität hinzubekommen. Ich finde sowieso, wie Sabrina Wittmann da auch die jungen Spieler einbaut, wie sie es hinbekommt, so jetzt auch im Prinzip klammheimlich, weil da schaut man ja nicht so drauf, sich da oben festzubeißen. 34 Punkte, damit sind sie auch in der Verlosung. Man muss über einige Vereine sprechen, ja, wie zum Beispiel auch dann Viktoria Köln. Ja,
vor allem hat Ingolstadt auch so eine brutale Konstanz zu Hause. Und was mich gestern total überrascht hat, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie so ein, ich sag mal, ein Torwartproblem haben, also so eine dünne Personaldecke, was die Torhüter angeht, holen die sich einfach Buwink und spielt die einfach von Anfang an direkt. Funk direkt auf die Bank verdrängt, Elfmeter gehalten, direkt der Held des Spiels gewesen, auch mit diesem, ich sag mal, komischen Eigentor von Fröde mit dabei. Ja. Aber dass man da jetzt nochmal nachgelegt hat und dass da auch direkt der Konkurrenzkampf wieder angespitzt wurde, Respekt.
Ja, also über wen kann man da oben, wen kann man ausschließen? Hansa Rostock, klar, die lassen jetzt gerade federn, aber schlussendlich sind die auch in der Lage, eine Serie zu starten. Es wird einfach ein enges, hochinteressantes Duell da oben im Aufstiegskampf.
Ich glaube, wir sind aus unserer Perspektive hier natürlich total gespannt darauf, was macht Viktoria Köln tatsächlich noch. Nächstes Spiel am kommenden Wochenende ist gegen die Münchner Löwen und damit kommen wir mal zu denen, denn die haben ja einen neuen Trainer. Patrick Löckner hat sein erstes Spiel gecoacht gegen den VfB Stuttgart, 1:1 am Ende. Der liebe Kollege Martin Piller war so nett und hat uns eine Sprachnachricht nach dem Spiel geschickt.
Ein herzliches Grüß Gott aus München und dem Grünwalder Stadion. Hier ist gerade abgepfiffen worden vor einer guten Viertelstunde bei der Patrick Glöckner Premiere als Cheftrainer des TSV 1860 bei der Heimpartie gegen den VfB Stuttgart. 2:1 ist der magere Endstand aus Löwensicht. Ich habe vor der Partie Patrick Glöckner gefragt, was er denn hier eigentlich für eine Mannschaft vorgefunden hat bei seinem Amtsantritt. Denn letzte Woche hatte man ja wirklich das Gefühl, und das war ja auch die Aussage vom Geschäftsführer Christian Werner, die Mannschaft war irgendwie tot beim Gastspiel in Saarbrücken. Die gute Nachricht, anscheinend ist sie auferstanden im Laufe dieser Woche, denn Patrick Löckler hat mir gesagt, er hat hier eine vollkommen intakte, lebendige Mannschaft vorgefunden, die auch Bock hat, Fußball zu spielen. Das haben sie die ersten 5 Minuten dann auch gemacht. Da hatten sie ein paar schöne Vorstöße. Danach war es allerdings rum und wieder komplette Verunsicherung. Sie haben mit Fehlern, mit individuellen Aussetzern die Stuttgarter Jungs ins Spiel gebracht. Die sind dann im zweiten Durchgang völlig verdient in Führung gegangen durch einen sehr sehenswerten Treffer von Laurin Ulrich. Ja, und erst so um die 65. Minute rum sind die Löwen dann nochmal aufgewacht für eine Viertelstunde und haben den Ausgleich durch Jakobsen erzielt. Der Rucksack, der muss unbedingt leichter werden in den nächsten Wochen, war die Aussage von Patrick Löckner nach dem Spiel. Und ich denke, da trifft er schon einen ganz guten Punkt, denn gegen Ende des Spiels war dann wieder totale Verunsicherung zu spüren und die Löwen waren am Ende froh, dass sie hier mit dem einen Punkt rausgegangen sind. Also, die Einstellung war okay, laut Patrick Löckners Aussagen, aber offensiv ist einfach so viel Luft nach oben bei den Löwen. Da muss was passieren. Soweit meine Analyse für euch aus dem Grünwalder Stadion. Haut's rein, viel Spaß noch bei dieser Folge 4:3. Servus.
Ja, da muss was passieren, vor allem, weil auch ganz wenig Luft nach unten nur ist. Es sind nur 4 Punkte auf die Abstiegsplätze. Aber war es ein gelungener Anfang für Glöckner?
Also das, was man, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und mich ein bisschen eingelesen, da auch was die Fans sagen und ich sag mal so, dass wir beginnen dabei im kleinen Einmaleins. Also es geht darum, dass Glöckner der Mannschaft Leben eingehaucht hat, was vorher offensichtlich komplett entwichen ist. 1:11, ne, in 3 Spielen Tore. Am Ende dann das Aus für Yannickis. Jetzt haben sie zumindest gekämpft, jetzt haben sie dagegen gehalten. Trotz alledem schaffen sie es einfach nicht zu Hause eine Macht zu werden. Stuttgart 2, das ist ein direkter Konkurrent, den sollte man zu Hause schlagen. Jetzt sehe ich aber, dass es irgendwie bei den Löwen wirklich Schritt für Schritt gehen muss. Peu à peu. Ich glaube, Glöckner hat eine ganze Menge zu tun, vor allen Dingen mental. Und dieses Spiel in Köln, das wird nicht einfach. Die Löwen müssen schleunigst gucken, dass sie eine Serie starten. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass sie sich da unten reinziehen lassen, weil ich jetzt noch nicht, vor allen Dingen, was ihr gesagt habt, was Martin gesagt hat mit Offensivpower, ich sehe jetzt noch nicht den, der jetzt in den nächsten Wochen derjenige sein wird, der da die Tore schießt. Also da müssen die Löwen unbedingt einen Stürmer holen, der einem Tore garantiert. Und wenn Hopst, der ja auch nur eingewechselt wurde, gut gespielt hat, dann jetzt auch noch geht, ja dann puh.
Naja, aber also Strassi, bei allem Respekt vor deiner Aussage, die sind schon im Abstiegskampf. Was heißt reinziehen lassen? Also wenn
unten reinziehen lassen.
Ja, aber ich finde, es geht in der Saison nur ums reine Überleben. Und das einzig Gute an diesem Spiel gegen Stuttgart ist, dass sie es nicht verloren haben, weil sie sonst, glaube ich, selbst auf den VfB nur noch 2 Punkte Vorsprung haben. Das ist ein schlecht zusammengestellter Kader, der ein Heimkomplex hat, was ganz schwierig ist im Abstiegskampf, wenn du deine Heimspiele einfach nicht ziehst. Und ich gehe ja davon aus, dass 5 Tage gereicht haben, um Patrick Klöckner zu veranschaulichen, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Also bei 60 München stimmt eigentlich im Moment nur noch die Hülle. Aber was da drin ist und was gespielt wird in dieser Spielzeit, das ist oft grausam.
Also ich war, vor dem Spiel habe ich gedacht, die Löwen werden Stuttgart rasieren. Das ist ja immer so, wenn du hoch verlierst, wechselst den Trainer, das ist ja dann immer eine ganz besondere Woche, jeder ist immer mehr angespitzt. Die werden da über die kleinen Stuttgarter drüber fahren, einen hohen Sieg einfahren. So habe ich zumindest gedacht. Und nach 45 Minuten muss das ja so grausam gewesen sein, dass man sich teilweise hat vorführen lassen von den Stuttgartern. Dass, wenn du das Gegentor dir anschaust, total körperlos, auch von so Spielern wie Meier und Jakobsen verteidigt, wirklich ganz, ganz schwach. Klar, das Tor ist auch super gemacht von Ulrich. Aber trotzdem darfst du dich da so nicht bloßstellen lassen. Das hat mich schon sehr überrascht und hat mich auch gewundert, dass der Rucksack dann doch so schwer ist bei den Löwen, weil ich finde, mit Patrick Klöckner kam jetzt einer zum Verein und das hat man auch in den PKs gemerkt. Da herrscht auf einmal eine ganz andere Stimmung in diesem PK-Raum. Ihr wisst es selber, wie es ist in dem letzten Jahr mit Janikis. Das war immer so sehr, sehr nüchtern, keiner hat gelacht und auf einmal lebt dieser Raum wieder. Gefühlt haben die ganzen Journalisten irgendwie Freude gehabt, da die Fragen zu stellen. Patrick Klöckner ist auch, glaube ich, einer, der irgendwie so eine Art Aura hat, in den Raum reinkommt und da so Leben einhaucht. Der gibt da auch eine gewisse Tiefe in den Antworten, aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Also das hat mir alles total gut gefallen und stimmt mich auch zuversichtlich für die Zukunft, aber mich wundert es wirklich, dass so eine Mannschaft gespickt mit wirklich guten Drittligaspielern, da bin ich wirklich nicht auf deiner Seite, Vergi, ich glaube schon, dass der Kader sehr gut zusammengestellt ist, dass die es nicht schaffen, so diesen Schalter umzulegen. Und jetzt gegen die Viktoria wird es extrem schwer, weil wir waren alle am Freitag da, was die für einen Run haben, für ein Selbstverständnis, das wird richtig haarig. Aber trotzdem glaube ich, dass die Löwen mit Klöckner jetzt schaffen werden.
Aber zu Hause haben sie nur 8.
Ich gebe nur zu bedenken, ein Satz, Qualität der einzelnen Spieler hat nichts mit der Zusammenstellung eines Kaders zu tun.
Die Homogenität ist ja offensichtlich nicht da. Zu Hause nur 8 Punkte, da sind sie Letzter in der Tabelle, aber auswärts haben sie halt bis jetzt geliefert, 17 Punkte, das ist so die Hoffnung, die man, glaube ich, hat in Giesing, wenn man jetzt zur Viktoria fährt, aber insgesamt muss da natürlich noch was passieren. Also Klöckner knipst alle an, überall ist das Licht ausgegangen, ich frage mich einfach, wieso man diesen Mief da zugelassen hat. Ja, warum hat man nicht schon viel früher das Fenster aufgemacht? Was man ja hört, ist, dass viele Ideen da waren von den handelnden Personen, aber dann schlussendlich gar nicht diese Gelder freigegeben wurden. Und da frage ich mich wirklich, also will man sich da irgendwie in die Bedeutungslosigkeit, was Profifußball angeht, also weg aus dem Profifußball, irgendwie da runter, selber runter katapultieren oder wo ist da der Haken? Aber wenn wir darüber sprechen, dann können wir jetzt ja noch 800 Jahre reden. Deswegen würde ich sagen, reden wir über den nächsten Verein im Abstiegskampf.
Ja, wir bleiben beim Tabellenkeller und gucken mal so ein bisschen, was ist da noch los. Machen gleich einen großen Fokus auf Mannheim. Müssen vorher noch erwähnen, dass Osnabrück weiter ungeschlagen bleibt unter Marco Antwerpen. Der holt einen Punkteschnitt von 2. Essen natürlich mit einem befreienden 5:1 gegen Hannover.
Ja.
Das tat denen, glaube ich, richtig gut. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ja sogar noch mehr Verstärkungen kommen soll, was offenbar nötig ist. Denn die 5 Tore, die 5 Essener, alle nach ruhenden Bällen. Auch kein Stürmertor, glaube ich, dabei gewesen.
Nur der UWE, sage ich.
Aber das wird denen am Ende des Tages egal sein, wer die Tore macht. Ja, und Mannheim am Freitag das 0:1 in Köln, ein Spiel, das sie nicht verlieren müssen, was sie in ihrer Situation vielleicht auch nicht verlieren dürfen. Und dementsprechend ist jetzt dann da die Stimmung und die Lage auch angespannt. In den letzten 10 Spielen ist ihnen nur ein Sieg gelungen, dem Waldhof, und der Druck steigt. Ihr wart ja alle da.
Ja, beginnt mal. Also was heißt nicht gewinnen? Nicht verlieren, was hast du gesagt?
Also sie hätten das nicht verlieren dürfen eigentlich.
Sie hätten es nicht verlieren dürfen, ja, aber die Niederlage ist jetzt nicht unverdient, sage ich mal.
Nee, das stimmt nicht. Also ich sage, es war, Mannheim war eigentlich sogar die bessere Mannschaft in keinem guten Spiel. Also ich finde nicht, dass es eine verdiente Niederlage ist.
Wann hätten die denn ein Tor schießen sollen?
Ja, aber wann hätte denn Viktoria Köln ein Tor schießen sollen? Also es geht ja nicht nur um die Qualität der letzten Chancen, sondern um Spiel. Und ich finde, dass Mannheim schon eigentlich eher die bessere Mannschaft war.
Und die Kölner haben doch auch alle gesagt, wir mussten ganz schön leiden. Die haben uns hier ganz schön was abverlangt und waren deswegen, glaube ich, dann wirklich überglücklich mit dem Sieg. Also ich finde auch, dass Mannheim da durchaus einen Punkt hätte verdient gehabt.
Ja, also dann bin ich auch eher bei Veggie, dass man, also das ist ja das Problem bei Mannheim, dass man in den letzten 6 Spielen einfach immer gut gespielt hat, aber man nicht punktet, weil man eben anscheinend vorne entweder eine Abschlussqualität hat, die einfach schlecht ist, oder man die Leute nicht hat oder man nicht in die Situation kommt, weil viele Schüsse kamen nicht aufs Tor am Freitag, das muss man auch dazu sagen.
Also ich bin jetzt echt ein bisschen sprachlos, um ehrlich zu sein. Also um zu gewinnen, muss man ja Tore schießen. Da sind wir uns einig.
Ja, ja.
Das mag meinetwegen auch gut ausgesehen haben und die sind da nicht untergegangen oder sonst irgendwas. Und die Kölner haben schlussendlich auch nur durch diesen Foul-Elfmeter das Tor erzielt. Aber wo, also dann spielen sie 0-0, aber sie gewinnen dieses Spiel nicht, weil sie einfach offensichtlich in den letzten Wochen und auch an diesem Freitagabend kein Konzept haben, Tore zu erzielen. Und das ist ja wohl das A und O. Und deswegen sage ich, gut, die haben da alles reingelegt und natürlich haben sie den Kölnern auch alles abverlangt, aber ist das nicht das Mindeste? Ich finde, dass da die Alarmglocken schrillen sollten beim Waldhof. Das ist ja nicht das erste Mal, sondern das ist wirklich der Trend, und der ist absolut ein Trend, der dafür sorgen kann, dass der Waldhof ganz unten reinrutscht. Und ich finde dann auch am Ende wurde viel gesprochen über Elfmeter oder Elfmeter, die gegeben wurden und Elfmeter, die nicht gegeben wurden. Und da gibt es sicherlich auch Argumente. Dieses Trares im Interview danach, das hängt mir heute noch nach. Also ich habe selten, war ich sprachlos, aber das war, alles andere war Schuld. Es ging nicht ums eigene Versagen, in Anführungszeichen. Es ging nicht um den eigenen fehlenden Plan, warum man hier nicht mindestens einen Punkt geholt hat, sondern alle waren schuld. Der Schiedsrichter war schuld, unser Experte war schuld, mehr oder weniger. Ist dann mit Steven in den Clinch gegangen, der gesagt hat, das war Elfmeter. Was ich auch sage, das war Elfmeter. Und wir haben uns dann in der 89. Wir haben uns ja auf dem Ü-Wagen mehrfach diese Szene angeguckt, warum Trares so echauffiert war. Wir sagen ja, okay, der trifft den da gar nicht. Und wir haben dann mehrfach geguckt und sehen dann diese Berührung, wo wir dann sagen, okay, wenn man da die Lupe drauf legt, dann kann man da Elfmeter geben. Aber das sieht der Schiedsrichter und viele andere ja im Real, das sieht man ja gar nicht richtig. Also es ist jetzt nichts, woran du dich halten und hängen kannst. Deswegen ist ja alles untergegangen. Also das fand ich schon sehr befremdlich.
Naja, aber jetzt muss man aber schon mal sagen, Strassi, jetzt muss man das mal, ganz viele Sachen, die du jetzt gebracht hast. Du hast gesagt, das war eine verdiente Niederlage. Und wir drei haben gesagt, das war keine verdiente Niederlage. Weil es für mich ein klares 0-0-Spiel war, was für den Waldhof bei Viktoria Köln in der Tabellenkonstellation völlig okay gewesen wäre. Du sprichst einen fehlenden Plan für Tore schießen an. Ich glaube, Bernhard Trares hat in seiner ersten Drittligasaison schon gezeigt, dass er schon weiß, wie man nach vorne kommt. Sie haben keinen Knipser, Beuth ist noch verletzt und jetzt ist es auch ein Kopfproblem. Also zu sagen, sie haben keinen Plan, weiß ich nicht, ob das dem Problem gerecht wird. Sie sind für mich lange im Abstiegskampf, sie haben viele Fehler gemacht, strukturell. Trotzdem war der Auftritt absolut in Ordnung. Das war überhaupt nicht mit einer leblosen Mannschaft vergleichbar, weil die Viktoria auch keine Torchance hatte. Und zu dieser Szene, ja, ich bin bei dir, dass es mir ein bisschen zu viel war von Bernhard Trares. Trotzdem, wenn ich diesen Elfmeter, ich finde, man kann ihn geben, obwohl es schon sehr unglücklich aus Waldhöfer Sicht ist, dann verstehe ich aber auch, dass man sich echauffiert. Warum gibt er denn bei 2 oder 3, wo es so Kannsingern sind, vielleicht keinen Elfmeter? Ich glaube aber, dass der Fokus ein bisschen falsch gerichtet ist. Es sind halt nicht immer nur die Schiedsrichter schuld, sondern es ist das Stürmerproblem. Aber es geht mir darum, dass ich sage, der Auftritt war in Ordnung und es war keine verdiente Niederlage. Das ist der Unterschied in unserer Betrachtung.
Also, was mir auch hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall der Auftritt von Bernhard Trares. Vor allem diese Fokussierung auf diese Elfmeter-Entscheidung, die ja aus seiner Sicht doppeldeutig gesehen wird. Also das erste war ein Foul, das kann man Elfmeter geben, das zweite kannst du auch einen Elfmeter geben, ist einfach so. Das fußt natürlich alles so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil der Waldhof in den letzten Wochen wirklich arg benachteiligt wurde. Das ist aber ein Kommunikationsproblem. Das darfst du dir natürlich in so einem TV-Interview nicht anmerken lassen und vor allem das darfst du nicht vorwegschieben, sondern du musst auch immer auf dich gucken, was habe ich falsch gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dass Bernhard Trares da so ein bisschen den Fokus verliert. Wir hatten zum Beispiel im Laufe der Saison schon die Situation bei Bielefeld und auch bei 60, die eine ähnliche Situation hatten, wo es häufig Fehlentscheidungen gab, wo sich die Verantwortlichen aber, ich sag mal, geschickter ausgedrückt haben und ein bisschen unemotionaler das dargestellt haben. Und das ist meistens besser und sinnvoller, vor allem in dieser Situation.
Es ist ja im Prinzip so, bei dem einen, wo der Elfmeter gegeben wurde, sagt er ja ganz klar, es wäre keiner. Und bei dem, der nicht gegeben wurde, sagt er, es ist einer. Das heißt, es ist ja komplett umgedreht. Also die eine Wahrheit und die andere Wahrheit. Und dass er in der ersten Saison gezeigt hat, dass er da ein Trainer ist, der auch offensiv trainiert und so weiter, das ist mir auch klar. Nur, also an diesem Freitagabend finde ich nicht, dass irgendwas dafür gesprochen hätte, dass der Waldhof dieses Spiel gewinnt. Also ich verstehe.
Doch, die Schiedsrichterentscheidung, wenn sie eben genau anders ausfallen, ja, dann gewinnt der Waldhof das Spiel 1-0.
Ist das dann das Einzige oder was?
Dann gewinnen sie das Spiel 1-0 und niemand fragt mehr danach, wie sie es gewonnen haben. Und wird auch niemand sagen, es ist unverdient gewesen.
Aber wir sprechen ja dann wirklich immer noch davon, wie wollen sie dann in Zukunft Tore schießen? Können ja nicht immer nur davon ausgehen, dass irgendwann mal der Elfmeter gegeben wird.
Nein, aber du spielst ja auch nicht immer bei Viktoria Köln. Du hast ja auch andere Gegner. Es ist auch nicht einfach, dort zu spielen und Tore zu schießen.
Aber die Woche davor, ich glaube, sie haben 20 Tore geschossen. Der Waldhof hat 20 Tore geschossen in 21 Spielen. Also ist doch offensichtlich das Problem, dass sie keine Tore schießen. Und der Beuth war ja vorher auch da. Also ist dieses Spiel nach vorne und vielleicht ja auch die Spieler, die sie haben, fragwürdig. Also es ist auf jeden Fall nicht der Schlüssel gefunden.
Das ist ja jetzt genau die Frage, die sich Lovise in dieser Woche stellen muss, weil jetzt ist diese Woche ist entscheidend. Was sind da für Spannungen in der Mannschaft? Müssen wir nochmal reagieren? Müssen wir einen Impuls setzen und einen Stürmer holen? Ich glaube, sie werden es machen. Einfach auch aus Aktionismus vielleicht auch. Weil du kannst nicht darauf warten, dass ein Beuth Mitte März, Ende März, wann auch immer wiederkommt und dann die Kohlen aus dem Feuer holt. Weil du merkst ja in den letzten 5, 6, 7 Spielen, die aktuellen Spieler schaffen es nicht, diese Quote zu halten. Und zudem hat man jetzt noch das Problem, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen in den letzten Wochen, dieses Problem, was wir bei Antwerpen schon mal hatten, dass er alle Kapitäne auf die Bank setzt oder die nicht spielen, ist ja wieder so. Seegert verletzt, Beuth verletzt, Kobylanski nur auf der Bank. Das ist ja die immer noch gewählte Achse dieser Mannschaft, Klünter, war jetzt Kapitän, ist gesperrt im nächsten Spiel. Wer macht denn jetzt die Kapitänsnummer nächste Woche? Wo sind die Führungsspieler? Wer geht jetzt voran? Also das ist Waldhof nicht gut aufgestellt.
Ja, finde ich auch.
Schwierig. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass man souveräner mit diesen Schiedsrichterentscheidungen umgehen kann, dass es sich beim Waldhof im Moment aber schon auch ein bisschen häuft. Das hat ja Jannik auch gerade gesagt. Und Strassi, natürlich hast du recht mit 20 Toren, aber Bielefeld hat auch nur 25 Tore und spielt trotzdem einen Aufstieg mit. Ich glaube, dass grundsätzlich das beim Waldhof ein brutales Kopfproblem ist. Gegen Ingolstadt war es ja absurd, was sie nicht reingemacht haben. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Trotzdem wäre, glaube ich, am Ende hätte jeder von denen gesagt, wir nehmen den Punkt aus Köln mit. Und darum ging es ja nur.
Das nächste Spiel ist gegen den SC Verl. Und wir haben aber dann zum Abschluss des Mannheim-Blocks auch noch was Erfreuliches vom Waldhof.
Strassi. Und zwar haben wir Post bekommen von Petra und Michi. Die haben einen wunderschönen, netten Brief geschrieben.
Ist das handschriftlich?
Es ist handschriftlich, aber offensichtlich irgendwie doch gedruckt. Keine Ahnung, geht
mit handschriftlich so einem gedruckt.
Magic-Stick. Handschriftlich
nochmal eingescannt.
Genau, und sie haben uns so Schornsteinfeger-Glückswürmchen, die Schornsteinfegerlein geschenkt. Die heißen Schlappi, ne? Genannt nach Klaus Schnappler. Schlappner, um Gottes Willen. Schnappi, nein, Schlappi. Und sie haben ein speziell gehäkeltes Glückswürmchen gemacht, das sie Strassi genannt haben. Ja, also mich gibt es jetzt als Glückswürmchen. Die wurden in der letzten Saison sozusagen erfunden, als sie um den Klassenerhalt gespielt haben und schlussendlich auch geschafft haben. das ist so eine Häkelgruppe, die das macht. Waldhof-Häkelgruppe.
Das Magenta-Würmchen steht da.
Ja, Magenta-Würmchen. Also herzlichen Dank dafür. Die werden wir jetzt aufrollen, uns das mal anschauen und vielleicht bringt es ja dann Glück fürs nächste Spiel.
Du kannst sie ja an deinen Komplatz irgendwie
die Glückswürmchen
dran kleben, wenn du das nächste Mal im Waldhof bist. Aber eine sehr schöne Idee. Danke für dieses Geschenk.
Man muss ja sagen, wir werden dort in Mannheim sowieso immer sehr familiär umsorgt, wenn wir da sind. Ne, da sind wir
Käsekuchen.
Genau. Ja. Vielen Dank. Also wenn ihr uns sowas schicken wollt, die Postadresse von Strassi schreiben wir in die Shownotes. Und dann haben wir jetzt so langsam gegen Ende dieser Episode noch diese wunderschöne, von allen heißgeliebte Rubrik.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht. Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage von euch da draußen aus der Community. Ihr könnt uns irgendwas fragen rund um die dritte Liga oder rund um den Fußball. Wir versuchen es zu beantworten und haben es ja eigentlich bisher auch immer geschafft. So ehrlich muss man einfach auch sein. So ehrlich sind wir zu uns selbst, dass wir einfach mindestens immer ein bisschen was wussten von den gestellten Fragen.
Letzte Woche doch auch wieder, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also es war nie komplett falsch, sagen wir es mal so. Ja. Die Nummer steht in den Shownotes. Da schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht mit der Frage und dann auch mit der Antwort. Und jetzt kommt die Frage der Woche für heute.
Moin, moin, liebes Magenta-Team und viele Grüße in die Runde. Hier spricht der Mathis. Ich melde mich heute mit einer Frage für euch und ich musste die letzten Wochen feststellen, dass es scheinbar nicht möglich ist, euch mit relativ schweren und auch Schätzfragen zu knacken, zugegebenermaßen, weil dann von euch auch die Parameter, was als beantwortet und was nicht gilt, geändert werden. Aber ich versuche es heute trotzdem nochmal und zwar mit einer ganz einfachen Frage. Ich suche nur einen Verein, beziehungsweise als Bonusfrage einen Spieler. Und zwar müssen wir für meine Frage erstmal aus der dritten Liga rausspringen und machen einen großen Sprung Richtung Spanien zum aktuellen Rekordmeister der Champions League, nämlich Real Madrid. Für meine Frage möchte ich wissen, wer war der erste deutsche Verein, der es geschafft hat, auswärts bei Real Madrid zu gewinnen? Als kleinen Tipp, Real Madrid war zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre ungeschlagen zu Hause und hat gegen besagte Mannschaft mit 4:0 verloren. Als kleinen Bonus anschließend möchte ich noch einen Spieler von euch wissen, und zwar den damaligen Starspieler der Mannschaft, hat auf der Rechtsaußenposition gespielt und ist auch heute noch in Verbindung mit dem Verein, beziehungsweise kann bei einem Stadionbesuch des Vereins eigentlich nicht umgehen werden. Vielen Dank an euch und ich hoffe, die Frage macht euch Spaß und es ist nicht zu einfach für euch.
Vielen Dank für diese Frage. Tolle Frage, finde ich.
Super Frage. Ich würde direkt weiter gucken zu Veggie.
Also die Mannschaft ist meiner Meinung nach ganz klar der erste FC Saarbrücken, der nicht nur in Mailand gewonnen hat als erste deutsche Mannschaft, sondern auch in Madrid. Aber ich überlege gerade, wenn das überhaupt stimmt, wer der Spieler sein könnte.
Wann war das denn dann ungefähr? Das muss ja, war das nicht irgendwann in den 50ern?
Ja, das muss meiner Meinung nach in den 50er Jahren gewesen sein, als damals das Saarland noch praktisch ein eigener Verband war und du als Saarlandmeister im Europapokal gespielt hast.
Und was gibt es für Legenden beim FCS, die uns so ad hoc einfallen?
Güschmi.
Genau. Antwort auf die Bonusfrage ist Julian Günther Schmidt.
Aber er sagt ja auch, den sieht, da kann man nicht drumherum gehen. Also ich kann mich an keine Statue erinnern oder sowas rund ums Stadion. Oder irgendwas im Stadion, was so, oder hängt da ein Plakat oder hängt da ein Banner von irgendjemand oder heißt eine Kurve so wie ein...
Wie heißen die Tribünen nochmal?
Peter.
Virage Est.
Ja. Aber die sind nicht nach irgendwelchen Spielern benannt.
Also ich meine, vielleicht ist es ja auch falsch. Vielleicht, ich glaube, Rot-Weiß Essen hat doch eine Statue zum Beispiel vorm Stadion stehen, ne?
Ja, Helmut Rahn.
Ja, aber ich würde jetzt nicht denken, Helmut Rahn, also die haben die erste Runde, ist Rot-Weiß Essen damals im Europapokal der Landesmeister relativ klar ausgeschieden gegen den schottischen Vertreter, glaube ich, damals. Also die haben nicht gegen Real gespielt.
Also mein Bauchgefühl hätte mir jetzt auch direkt Saarbrücken gesagt. Weil du auch immer irgendwie was sagst mit Mailand und die haben da gewonnen.
Ja, es gab auch mal sowas, aber ich habe auch nur an Mailand.
Nee, das war Mailand auf jeden Fall. Ja. Da bin ich mir sicher, genau. Da haben sie 4-3 gewonnen und haben das Heimspiel dann 4-1 verloren, weil die meisten Spieler tagsüber noch arbeiten mussten und kein Frei bekommen haben.
Aber wir gehen davon aus, es muss ein aktueller Drittligist sein, ne?
Ja, da gehe ich jetzt auch mal von aus, sonst würde die Frage ja irgendwie aus unserem Kosmos rausrutschen.
Was ist mit Dynamo?
Ja, dann bleiben wir beim FCS. Aber
also ich weiß, es sind beim FCS, die haben ja damals gegen Deutschland 54 sogar in WM-Qualifikation gespielt, als eigener Verband oder 53. Da waren 10 Spieler vom 1. FC Saarbrücken und Mittelstürmer Clemens von Saar 05 Saarbrücken. Aber wer ist dieser große Name, an dem man angeblich nicht vorbeikommt? Oder heißt der vielleicht Ludwig sogar, wegen Ludwigspark? Keine Ahnung, weiß es ja nicht.
Boah, das, ich glaube, jetzt müssen wir mal die Antwort reinhören. Das, besser wird's nicht bei uns.
Ist ja eh nur die Bonusfrage, wer der Spieler ist. Wichtig ist ja, dass der Verein stimmt. Genau. Also was sagen wir? Wir sagen jetzt
Saarbrücken irgendwas mit Ludwig.
Hier kommt die Antwort.
So, nun zur Antwort. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen rätseln und habt euch festgelegt auf eine Mannschaft bzw. einen Spieler. Die Antwort auf die Frage, wer der erste deutsche Verein war, der Real Madrid auswärts besiegen konnte, ist natürlich der 1. FC Saarbrücken. Im Jahr 1951 war der 1. FC Saarbrücken auf Spanien-Tour. Damals weder zugeordnet zu Frankreich noch zugeordnet zu Deutschland. Gab es quasi keine offiziellen Spiele für die Saarländer, sondern nur Freundschaftsspiele. Und im besagten Jahr fand das Spiel im damalig noch anders benannten Santiago Bernabeu statt, in dem Saarbrücken mit 4-0 gegen das bis dahin 12 Jahre ungeschlagene Real Madrid gewinnen konnte. Und überragender Spieler zu der damaligen Zeit war kein anderer als Herbert Binkert, heute noch bekannt im Umkreis von Saarbrücken, vor allem natürlich, da die Gegengerade im Saarbrücker Ludwigspark nach ihm benannt ist, die Herbert-Binkert-Tribüne. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Rätseln. Ich habe es euch nicht zu einfach gemacht. Und bis dann, haltet die Ohren steif. Viele Grüße aus Saarbrücken.
Stark, Veggie.
Ja. Also Herbert Binkert, muss ich ehrlich zugeben, das wusste ich gar nicht. Das ist eine Tribüne. Also wo steht das? Also, gibt es da ein Schild, das ich nie gesehen habe? Aber das werde ich jetzt mal mir anschauen.
Also wir haben klar, ganz klar die Frage beantwortet. Nein, aber bin ich bei dir, Straße. Ich habe das auch noch nie gesehen, obwohl ich bei sowas immer achte. Auch in Waldhof sind ja Tribünen nach Günter Sebert und nach Otto Siffling und so benannt. Das finde ich erstaunlich, aber gut, gut zu wissen jetzt.
Oder die Fifi-Geritzen-Kurve in Münster. Ja, also ja, vor allen Dingen, warum die gegen? Da stehen nur die Gästefans, aber gut.
Nee, gegen gerade ist gegenüber der
gegen gerade. Ah, gegen gerade, okay. Ich habe gedacht, gegen Dings.
Am kommenden Wochenende geht's weiter mit der dritten Liga. Wir haben schon ein paar Partien angerissen. Energie Cottbus mit Muss zu Alemannia Aachen. Am Freitagabend ist das schon. Mhm. Das Tipico Topspiel beim Magenta Sport. Am Samstag dann das bereits angesprochene Derby zwischen Dresden und Aue. Und am späten Nachmittag um 16.30 Uhr Viktoria Köln gegen 1860 München. Damit wären wir auch schon bei der Partie, wo Yannick und ich hinfahren werden. Mit dem Rad oder mit der Bahn.
Ja, mit dem Fahrrad hoffentlich, ne?
Kommt aufs Wetter an.
Ich bin am Sonntag in Bielefeld gegen Essen.
Sehr schön.
Vorher zweimal zweite Liga. Welche sind wir da zusammen in Bielefeld?
Nee, da bist du mit dem Pfau und ich bin am Freitagabend am Tivoli gegen Cottbus.
Ja, mit mir auch.
Wahnsinn.
Und wir können uns freuen, Veggie. Markus Brenzke hat zugesagt, für alle Cottbus-Fans Einschaltpflicht. Der hat ganz viele tolle Geschichten zu erzählen.
Der Brenner.
Cottbus,
geil.
Zu Wollitz, zu Thiele.
Und natürlich auch zu Viktoria Köln, oder?
Da war natürlich.
Da doch Co-Trainer. Ja.
So, Ende Gelände. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Wie hieß nochmal der Mann, der das Tor gemacht hat gegen Dresden?
Das war Timmy.
Grüßt Herbert Binkert. Tschüss, macht's gut.
Tschüss. Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
United, United.